Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Herr Hasselhoff, man überlegt sich ja im Vorfeld so, was will man heute sagen, was wird höchstwahrscheinlich, und es ist ja klar, dass Sie vor uns sprechen, was werden Sie wahrscheinlich sagen? Und ich muss sagen, ohne dass ich es vorher wusste, habe ich, glaube ich, vieles aufgeschrieben, was Ihren Politikstil sehr, sehr gut beschreibt, denn Sie haben im Grunde heute das wiederholt, was Sie ja immer machen. Und wenn Sie hier unterstellen, dass Meinungsäußerungen unterdrückt würden, dann kann man dazu nur sagen, was ich denke und tue, das traue ich allen anderen zu. Und ich will in meiner Rede, weil der Ministerpräsident sehr, sehr viele Maßnahmen ja schon vorgestellt hat, und ich glaube, allein die Breite hat gezeigt, was diese Regierung erstens schon geschafft hat in 15 Monaten und was sie vor allen Dingen noch sich vorgenommen hat, und das vor allen Dingen sehr abrechenbar. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu den letzten 10 Jahren, dass wir das sehr, sehr abrechenbar machen. Deswegen will ich weniger auf die Einzelmaßnahmen eingehen, als mich mal mit dem großen Ganzen zu beschäftigen, wie wir hier in diesem Haus zusammenarbeiten. Und dafür möchte ich starten mit einem Bild aus der griechischen Mythologie. Stellen Sie sich vor, ein Mann wälzt einen großen Stein den Berg hinauf. Er stemmt das Gewicht, er gewinnt Meter um Meter, er nähert sich dem Gipfel und der Stein rollt wieder zurück, hinunter, bis ganz nach unten. Und der Mann, der steigt den Berg hinab, legt die Hände an den Stein und beginnt von neuem. Er weiß, dass der Stein wieder zurückrollen wird, und er geht trotzdem zurück. Die griechische Mythologie nennt diesen Mann Sisyphos. Und Albert Camus hat 1942 eine Deutung dieses Bildes vorgeschlagen, die die Sicht auf Sisyphos veränderte. Camus sah in ihm nicht den Gescheiterten, er sah den freien Menschen. Frei, weil er sich weigert, nach einer Erlösung zu suchen, die nicht kommen wird. Camus schrieb: Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache. Jeder, der in diesem Haus Politik macht, kennt dieses Bild vermutlich. Man arbeitet Monate an einem Gesetz. Bevor die Tinte trocken ist, haben sich die Umstände dieses Gesetzes bereits geändert. Man schließt einen Kompromiss, und das nächste Gespräch mit Betroffenen stellt genau diesen Kompromiss wieder in Frage. Man löst ein Problem, und 2 neue Probleme sind entstanden. Das ist aber kein Versagen, wie es manche hier im Raum sagen würden. Das ist das Wesen demokratischer Parlamentsarbeit. Und Demokratie ist die Staatsform, die dieses Rollen zur Methode erhebt. Sie verspricht keine Erlösung, wie Sie sie eben versprochen haben, kein Ende der Konflikte, keinen Zustand, in dem alle zufrieden sind. Sie verspricht nur eines, dass wir die Konflikte, die jede freie Gesellschaft hat, zivilisiert austragen, dass wir verhandeln, statt zu befehlen. Nun gibt es in jeder Demokratie Menschen, die dieses Mühsal beobachten und daraus einen anderen Schluss ziehen. Wenn der Stein immer wieder herunterrollt, sagen sie, da stimmt etwas mit dem Berg nicht oder mit dem System oder mit denen, die den Stein rollen. Es müsste doch jemanden geben, der den Stein ein für alle Mal oben hält. Und deswegen passt das so gut zu dem, was Sie, Herr Hasselhoff, gerade gesagt haben. Das ist das, was Sie den Menschen versuchen wollen zu versprechen. Dieser Gedanke hat eine eigene Kraft, das will ich gar nicht absprechen, weil er an etwas Wahres rührt. Die Mühsal, die wir haben, die ist real. Die Enttäuschung, die ist real. Die Langsamkeit, mit der sich Dinge verändern, die ist real. Wer das nicht anerkennt, versteht auch nicht, warum so viele Menschen empfänglich werden für eine Politik, die ihnen sagt, es muss nicht so sein. Ich kann das ändern. Ich allein. Aber in diesem Ich allein beginnt etwas zu kippen. Denn wer behauptet, nicht das Volk zu vertreten, sondern das Volk zu sein, was Sie in Ihrer Rede wieder gemacht haben, der verändert alles. Dann sind alle anderen nicht mehr politische Konkurrenten mit einer anderen Vorstellung. Es sind dann Volksverräter, die sich etwas nehmen, was ihnen nicht zusteht. Und das ist das, was Sie hier immer versprechen. Musik Jede Koalition ohne diese Partei wird zum Verrat am Volkswillen. Jede Mehrheit gegen sie wird zum Beweis, dass das System angeblich korrumpiert sei. Wer das versteht, versteht auch, warum der Populist nicht den Kompromiss sucht. Er lehnt nicht diese oder jene Politik ab, er lehnt die Grundlage ab, auf der demokratische Politik überhaupt stattfindet. Die Vorstellung, dass eine freie Gesellschaft dauerhaft aus Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Werten und Überzeugungen besteht und dass genau das kein Defekt ist, sondern die Bedingung der Freiheit. Ein Populist verspricht, was Camus als Illusion entlarvt hat: die Erlösung vom Stein. Das ewige Verhandeln, das mühsame Ringen um Mehrheiten, der Kompromiss, der niemanden ganz zufrieden stellt, all das sei nicht etwa ein Kennzeichen der Freiheit, es sei der Beweis, dass die Falschen am Werk sind. Jeder ernste Politiker sieht das anders. Er weiß, der Stein rollt, weil Freiheit nie fertig ist, weil eine Gesellschaft, die sich verändert, immer wieder neue Antworten braucht. Weil jede Antwort schon die nächste Frage stellt, nicht aus Schwäche, sondern weil Freiheit und Endgültigkeit einander ausschließen. Meine Damen und Herren, ich spreche nicht abstrakt. Was ich eben beschrieben habe, können wir in diesem Haus täglich beobachten. Im Februar wollte Herr Höcke mal wieder Ministerpräsident werden. Gerade ist er nicht im Raum. Vielleicht hört er uns trotzdem. Er scheiterte. Aber er sagte hinterher, ich bin zufrieden. Natürlich war er zufrieden. Das Ziel war nie das Amt. Denn wo hätte er eine Mehrheit für dieses Amt herbekommen sollen? Keine andere Fraktion in diesem Haus will mit ihm regieren. 32%. Zu viel, aber 32%. Das reicht in keiner parlamentarischen Demokratie der Welt für einen Regierungsanspruch. Und trotzdem behauptet Herr Höcke und sein Vorfeld wiederholt, ist unermüdlich, der Volkswille werde ignoriert. Der Volkswille seien 32%, die ihn gewählt haben. Und alle anderen, die zählen nicht. Nicht, weil sie weniger wären, sondern weil sie in den Augen dieser Partei kein echtes Volk sind. Wer behauptet, das Volk zu sein, für den es jede Mehrheit gegen ihn ein Verrat ist? Die repräsentative Demokratie aber ist der gelebte Pluralismus. Ich spreche zur Regierungserklärung, weil ich dazu spreche, wie wir uns in diesem Haus miteinander verständigen und wie wir zu Politik kommen. Und wenn Sie das nicht ertragen können, wenn Sie die Wahrheit für sich nicht ertragen können, wenn Sie die Wahrheit nicht ertragen können, liebe AfD, dann wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit, rauszugehen. Aber wenn Sie sie ertragen müssen, dann müssen Sie auch hier bleiben und dann sollten Sie vor allen Dingen auch zuhören. Hier in diesem Parlament entstehen,
Herr Abgeordneter Bühe hat das Wort.
Hier in diesem Parlament entstehen Mehrheiten, nicht auf der Bühne, nicht in Social Media mit ihren großen Kameras da hinten, nicht im verschobenen Weltbild derer, die mit einfachen Antworten regieren wollen. Denn das ist der Unterschied. Der Demokrat rollt den Stein und riskiert daran, gemessen zu werden. Der Populist steht daneben, erklärt den Berg für manipuliert, den Stein für gestohlen und will daran verdienen, dass er nicht einmal überlegt, wie er selbst Hand anlegen kann, um zu helfen. Denn der Populist versteht den Stein nur als Werkzeug, ihn anderen in den Weg zu legen. Und das sieht man bei den Richterwahlausschüssen in den letzten Monaten zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber meine Damen und Herren, so richtig diese Analyse ist, sie wäre unredlich, wenn ich nicht auch nach der Verantwortung aller anderen fragen würde. Denn die Sehnsucht nach einfachen Antworten entsteht nicht aus dem Nichts. Wir haben unseren Anteil daran, dass der Raum für einfache Antworten entstanden ist. Immer dann, wenn wir Probleme schöngeredet haben, statt sie zu benennen. Wenn wir Erwartungen geweckt haben, von denen wir wussten, dass wir sie nicht erfüllen können. Wenn wir hinter Floskeln uns versteckt haben aus Angst vor den falschen Worten, statt einfach zu sagen, was ist. Wir brauchen eine Sprache, die ankommt, nicht eine, die sich absichert. Dem Volk aufs Maul schauen, wie Bernhard Vogel es formuliert hat, aber ihm nicht nach dem Munde reden. Zuhören, aber nicht allem nachgeben, verstehen, aber nicht alles übernehmen. Führen durch die Kraft der Argumente, nicht durch angepasste Beliebigkeit. Jürgen Habermas, der vor wenigen Tagen verstorbene große Denker der deutschen Nachkriegsdemokratie, hat dafür einen Begriff geprägt, der schöner ist, als ich es formulieren könnte: der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Arguments. Zwanglos, weil niemand gezwungen wird, Zwang, weil ein gutes Argument eine Kraft hat, der man sich nicht entziehen kann, weil man redlich bleibt. Das ist es, was wir den Menschen schulden, nicht die lauteste Stimme, sondern das überzeugendste Argument. In der Demokratie reicht es daher auch nicht, den Berg zu beschreiben. Man muss den Stein auch anfassen und weiterrollen. Und damit komme ich auch noch mal zu den Details des Thüringen-Plans 2026. Denn das ist dieser Moment. Wir rollen den Stein weiter. Und das ist auch das, was diesen Plan von einer Absichtserklärung unterscheidet. Er benennt Ziele, Zeitachsen und Zuständigkeiten. Er macht sich angreifbar, er lädt ein, nachzuzählen. Und der Ministerpräsident hat es gesagt, es wird im nächsten Jahr die nächste Erklärung geben und dann ist es Zeit, nachzuzählen. Und wir wollen uns daran messen lassen. Das ist Regieren mit im Bewusstsein, dass man scheitern kann und dass man als Regierung Rechenschaft schuldet. Drei Sätze ordnen diesen Plan ein. Erstens, die Wirtschaft muss laufen. Thüringen verändert sich. Die Demografie zwingt uns, unser Land in seinen Grundstrukturen neu zu denken. Wir werden weniger sein, wir werden älter sein und wir werden klüger sein müssen. In dem, was wir tun, wie wir es tun und mit wem wir es tun. Das klingt für manchen im Land bedrohlich. Aber es wäre falsch, es so zu sehen, denn Thüringen hat diesen Strukturwandel schon einmal erlebt. Die Generation meiner Eltern und Großeltern hat nach 1990 eine Wirtschaft aus dem Nichts neu aufgebaut. Das gelang nicht durch staatliche Direktiven allein, sondern durch das gemeinsame Anpacken von Unternehmern, von Arbeitnehmern, Kommunen und gesellschaftlichen Akteuren. Dieser Stein wurde gemeinsam gerollt und er liegt heute weiter oben, als viele es damals für möglich gehalten hätten. Diese Erfahrung ist kein Ballast, sie ist ein Kapital. Und die Zeichen sind gut, denn Thüringen ist nicht nur ein Land mit Vergangenheit, es ist ein Land, das Zukunft produziert. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn wir nach Jena schauen. Der Ministerpräsident hat es schon angesprochen. Die Friedrich-Schiller-Universität hat 2025 nicht einen, sondern gleich zwei Exzellenzcluster eingeworben und sich damit um den Titel der Exzellenzuniversität beworben. Das ist keine Kleinstadt-Fußnote in der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Das ist ein ganz fettes Ausrufezeichen. Der Freistaat hat diesen Weg mit 7,5 Millionen Euro aus der Strategie und aus dem Strategie- und Innovationsbudget der Hochschulrahmenvereinbarung aktiv begleitet. Das Microverse Center auf dem Beutenberg entsteht gerade, ein Forschungsneubau für 55 Millionen Euro, der noch in diesem Jahr in Betrieb geht. Innovation und Investitionen geben sich in Jena die Hand. Und das ist kein Zufall, es ist das Ergebnis einer Wissenschaftspolitik, die Exzellenz nicht verwaltet, sondern die sie fördert. Thüringen verfügt über einen leistungsfähigen Mittelstand, industrielle Kerne, innovative Forschung, aber die Gründungsdynamik bleibt hinter dem zurück, was möglich wäre. Nicht, weil die Menschen keinen Mut haben, sondern weil der Staat ihnen oft im Wege steht. Und das ist was, da arbeiten wir die letzten 15 Monate schon sehr hart dran, dass sich das ändert. Freiheit braucht Freiheit, auch wirtschaftlich. Darum haben wir als CDU-Fraktion in dieser Woche nicht nur über Bürokratieabbau geredet, sondern ihn zum Gegenstand eines eigenen Gipfels gemacht. Gemeinsam mit der IHK, mit dem Gemeinde- und Städtebund, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Kommunalvertreterinnen und Vertretern haben wir konkrete Hemmnisse identifiziert, praxisnahe Ideen gesammelt, Impulse aus der ganzen Gesellschaft mitgenommen und damit soll Bürokratieabbau nicht abstrakt stattfinden, er soll aus der täglichen Erfahrung der Betroffenen heraus gestaltet werden. Und wir haben bereits geliefert. Die Landesregierung hat zu Beginn dieser Wahlperiode die öffentliche Vergabe vereinfacht und die Schwellenwerte angehoben. Unsere Wirtschaftsministerin Colette Potion hat damit Direktaufträge bis 30.000 Euro für Lieferungen und Dienstleistungen, bis 75.000 Euro für Bauleistungen im Bereich der Bauvergaben mit steigenden freihändigen Vergaben und beschränkten Ausschreibungen jeweils auf 1 Million Euro angehoben. Für Lieferungen und Dienstleistungen gilt künftig einheitlich der EU-Schwellenwert. Das ist etwas, was ganz konkret wirkt. Und das haben uns die Handwerker diese Woche beim Parlamentarischen Abend auch nochmal gesagt. Diese Landesregierung wirkt konkret. Und Nachweise sind fortan nur noch bei berechtigten Zweifel anzufordern. Der Vorrang der Eigenerklärung gilt. Das ist kein Detail, das ist eine Grundhaltung des Staates gegenüber denen, die in diesem Land Aufträge annehmen und Leistungen erbringen. Zweitens, der Ministerpräsident hat es auch schon beschrieben, der Staat muss funktionieren. Und das beginnt damit, dass er aufhört, sich selbst im Wege zu stehen. Noch in diesem Jahr sorgen wir mit dem Bürokratieentlastungsgesetz für echte, spürbare Entlastung. Und wir haben die Arbeit am zweiten Gesetz bereits aufgenommen. Entlastung ist kein einmaliger Akt. Sie ist ein Prozess, den wir konsequent fortsetzen müssen. Die Kostenfreiheit der Meisterausbildung, weil berufliche Bildung dem Studium gleichgestellt ist, ist uns wichtig. Im Juni eine landesweite Energiekonferenz, die bis zum Jahresende ein novelliertes Energiegesetz mit sich bringen soll, weil eine sichere, bezahlbare Energieversorgung kein Luxus ist, sondern die Grundlage dafür, dass Betriebe hier bleiben und investieren. Meine Damen und Herren, der Staat ist kein Selbstzweck. Er ist kein Apparat, der sich selbst verwaltet. Er ist Dienstleister für die Bürger. Und an nichts anderem darf er gemessen werden. Das ist auch die Grundidee hinter der föderalen Modernisierungsagenda, die Ministerpräsident Mario Vogt im Dezember gemeinsam mit dem Bundeskanzler und allen Länderchefs verabschiedet hat. Über 200 Maßnahmen, mit denen Bund und Länder Bürokratiekosten um 25% senken, Genehmigungsverfahren beschleunigen und den Staat digital handlungsfähig machen wollen. Eine Genehmigungsfiktion, die Verfahren automatisch beendet, wenn Behörden nicht innerhalb von 3 Monaten entscheiden. Wir modernisieren das Fundament, auf dem das kommunale Leben steht. Auch das ist etwas, was wir uns als Aufgabe gegeben haben. Nämlich mit der Novellierung der Kommunalordnung, die dieses Jahr noch kommen soll, holen wir nach, was längst gelebte Praxis ist und machen es endlich rechtssicher. Elektronische Einladungen, digitale Gemeinderatsarbeit, digitale Gremien, wo nötig. Und dazu werden wir auch die Vorlagepflichten bei Satzungen reduzieren, Jahresabschlüsse kommunaler Unternehmen vereinfachen und Beteiligungsberichte entbürokratisieren. Ein ganz klares Zeichen dafür, dass es leichter wird, auch für unsere Kommunen. Schauen wir uns unsere Schulen an. Und das ist ja ein riesiges Feld, in dem wir seit 15 Monaten endlich an der Spitze des Hauses jemanden haben, der auch selbst schon mal im Schulsystem gearbeitet hat, der selbst Lehrer war und der deswegen die Aufgaben besser kennt als viele, die vor ihm dieses Amt begleitet haben. Der Unterrichtsausfall war über Jahre das Dauerthema in der Bildungspolitik dieses Landes. Und es bleibt eine Herausforderung, die wir nicht kleinreden wollen. Aber das Wichtige, die Richtung stimmt. Im Herbst 2025 lag der ersatzlose Ausfall erstmals seit Jahren wieder im einstelligen Bereich. 9,2% nach 11,1% im Vorjahr. Ist es ausreichend? Nein, es ist nicht ausreichend. Aber die Richtung stimmt. Die Zahl der langzeiterkrankten Lehrkräfte ist von 5,6% im Schuljahr 2023/22 auf 4,1% gesunken. Das duale Studium für das Regelschullehramt wurde ausgebaut, 70 Plätze, die direkt in die Schulen gehen, die sie am dringendsten brauchen. Neue Studienangebote für MINT- und Förderschullehramt starten im Wintersemester 2026/27. Das sind Zahlen, die zählen. Jede ausgefallene Stunde weniger ist eine Stunde mehr Bildung, mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen der Menschen in uns als Staat. Der Stein wird gerollt. Und der liegt erkennbar höher als noch vor 2 Jahren, als diese Regierung angefangen hat. Und da gilt mein Dank allen, die hier mitgerollt haben, an erster Stelle unserem Bildungsminister Christian Tischner. Er hat auch ein Maßnahmenpaket mit 20 Maßnahmen vorgelegt, das ab dem Schuljahr 2026/27 mehr Unterricht sichern und Lehrkräfte entlasten soll, entwickelt einen Beratungsprozess mit Gewerkschaften und Bildungsverbänden seit 2025. Herzstück ist das Thüringer Ansparkonto. Lehrkräfte können freiwillig Mehrarbeit ansparen und diese später ausgleichen. Bürokratie wird abgebaut, regelmäßige dienstliche Beurteilungen fallen, Dokumentationspflichten und Zeugnisformulare werden vereinfacht, der Kompetenztest in Klasse 6 gestrichen und die Lehrkräfte werden digital unterstützt mit KI-Assistenten und mit einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware. Neue MINT-Lehramtsstudiengänge starten ab Wintersemester 2026 an der Hochschule Nordhausen. Die Einstellungsverfahren werden beschleunigt und digitalisiert und die Altersabminderung wird neu geregelt, mehr Entlastungsstunden gestaffelt ab 60, 63 und 66 und der gezielte Anreiz, erfahrene Lehrkräfte noch länger im Dienst zu halten und aber auch die Möglichkeit, mehr Stunden im Lehrerdienst in der Gruppe der Beschäftigten zwischen 55 und 60 zu schaffen. Thüringen soll bei der verlässlichen Unterrichtsversorgung wieder zu den führenden Ländern gehören. Und meine Damen und Herren, das ist kein Versprechen ins Blaue. Es ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben und die wir nicht mehr verlassen werden. Bei den Kindergärten liegt die Herausforderung offen auf dem Tisch. Die Kinderzahlen in Thüringen sinken bis 2030 voraussichtlich um 17%. Das bedeutet Druck auf Einrichtungen, Träger und Kommunen. Wer das kleinredet, tut den Erzieherinnen und Erziehern keinen Gefallen, die täglich mit dieser Realität arbeiten. Aber wir können den demografischen Wandel auch als Chance nutzen. Weniger Kinder pro Gruppe bedeutet die Möglichkeit, Qualität zu verbessern. Und das haben wir schon getan mit dem Personalschlüssel, der ab 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist. Unser Schwerpunkt Fachkräftesicherung, sprachliche Förderung, beides Grundpfeiler für Bildung von Anfang an. Mit der Novelle des Thüringer Kindergartengesetzes gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Gestern haben wir sie eingebracht. Wir weiten die Beitragsfreiheit aus. Künftig sind nicht nur die letzten 24 Monate vor der Einschulung beitragsfrei, sondern volle 36 Monate. Und das ist eine direkte Entlastung für Familien. Herr Höcke, Sie haben eben nicht gesprochen, Sie waren draußen, Sie hätten ja mit drin sein können. Sie haben den wichtigen Teil der Rede, der Ihren Politikstil beschreibt, nicht gehört. Das ist schade, aber Sie haben ja gleich noch genug Redezeit, weil Ihr Kollege Hasselhoff hat sich ja sehr knapp und wenig inhaltsreich hier ausgelassen. Gleichzeitig reagieren wir auf die Demografie. Neue Regelungen geben Kommunen, freien Trägern und Einrichtungen angepasste rechtliche Rahmen. 2026 steht dafür 5 Millionen Euro für den Erhalt von kleinen Einrichtungen bereit und 2027 weitere 12 Millionen für die interkommunale Zusammenarbeit und für die Ertüchtigung von Einrichtungen. Ein weiterer Punkt, der heute, weiß ich gar nicht, ob er schon so Thema war, ist die Hochschullandschaft mit Blick auf die Hochschulrahmenvereinbarung. Hier stehen wir vor großen Weichenstellungen und der laufende Prozess der Hochschulrahmenvereinbarung 6, der hat Herausforderungen und ich bin Steffen Teichert, unserem Staatssekretär, dankbar, der auch, und das ist auch ein Unterschied zu der vergangenen Legislatur, ein Praktiker ist, selbst eine Hochschule geführt hat, der diesen Prozess führt und der einen Vorschlag machen wird, der zukunftssicher ist und der dafür sorgt, dass die Standorte erhalten bleiben, aber dass die Qualität sich auch nicht verschlechtert, auch wenn wir unter finanziellem Druck stehen, sondern dass wir die Effizienz nach vorne stellen. Exzellenz und Praxisnähe, das ist kein Widerspruch, sondern genau das, was wir in Thüringen brauchen. Und nun zum Dritten, das Lebensgefühl muss stimmen. Das ist das, was am schwersten in Paragraphen zu fassen ist. Finde ich einen Arzt, wenn ich krank bin, kann ich mir eine Wohnung leisten, fühle ich mich sicher und gibt es etwas, das mich mit den Menschen in meiner Nachbarschaft, meinem Verein und meiner Stadt verbindet? Herr Höcke, ich weiß, dass Sie diese Verbindung gerade nicht wollen, weil Sie von dieser Spaltung im Land natürlich profitieren.
Herr Höcke, aber
deswegen müssen Sie sich das hier von uns auch noch mal vortragen lassen.
Lassen Sie bitte ausreden.
Ich bin mir sicher, Herr Höcke, dass Sie uns gleich noch mit Ihren Ausführungen erfreuen werden. Die Krankenhauslandschaft in Thüringen, die steht unter einem hohen Veränderungsdruck. Das will Herr Höcke vielleicht nicht hören, aber es ist zum Schluss so. Das ist eine Tatsache, die ich nicht schönreden werde.
Ich bitte um Ruhe. Herr Abgeordneter Bühl hat das Wort. Die vorherigen Abgeordneten, die gesprochen haben, oder Ministerpräsident, konnten auch ihre Ausführungen machen. Und deswegen hat Herr Bühl jetzt auch die Möglichkeit, seine Rede vorzutragen.
DDR-Vergleiche, Herr Höcke. Also es macht ja fast Spaß. Ich würde mir gerne noch mal Wasser geben lassen, Ihnen zuzuhören mit Ihren Einlassungen.
Bitte auch nicht von der Regierungsbank zu kommentieren. Und jetzt kommen wir alle wieder zur Ruhe.
Aber ich würde mal wieder zurück zu meiner Rede kommen, denn ich glaube, die Krankenhauslandschaft verdient mehr Aufmerksamkeit, als Höcke bereit ist, ihr zu geben. Und von daher möchte ich nicht schönreden, für welchen Herausforderungen wir dort stehen. Es ist mit dem Krankenhausplan 2026 zu beschließen, wie wir uns hier zukunftsmäßig aufstellen. Und das Ziel ist eine Versorgung, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert, insbesondere in den ländlichen Regionen mit älter werdender Bevölkerung. Und wir werden mit kommunalen Pflegestützpunkten, ein Pflegeentwicklungsgesetz und der Stärkung der Nachbarschaftshilfe hier auch entsprechende Punkte setzen. Ein wichtiger, für mich wichtiger Punkt ist Sport und Ehrenamt. Dafür bin ich ja auch in der Fraktion mit verantwortlich. Und ich finde gerade dieses Engagement der Menschen, die Gesellschaft nicht als Kulisse betrachten, sondern als Gemeinschaft, für die sie Verantwortung übernehmen, ist besonders wichtig. Und wir sehen das in Thüringen, was Sportland ist, dass dies keine Floskel ist, sondern gelebte Realität. Und die Weltcup-Wochen in Oberhof mit dem Biathlon, dem Rodeln, dem Langlauf, nordischen Kombinationen, haben Thüringen im letzten Jahr so deutlich als das grüne Herz Deutschlands über Wochen hinweg international präsent gemacht, dass wir alle stolz darauf sein können. Und Erfurt ist zum festen Heimatort der deutschen Tischtennis-Finals gewachsen und damit zum Europas größtem Tischtennisfest. Und wir wollen mehr. Wir werden heute noch darüber sprechen. Wir wollen Thüringen von einem Wintersportland zu einem Ganzjahressportland entwickeln. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam auf den Weg geben und stellen das nachher auch zur Diskussion, die Ausrichtung der Finals 2028/29 auszutragen. Ich sage das hier, weil das wichtig ist fürs Land an sich, weil es den Fokus vom Winter auch in den Sommer richtet, weil es zeigt, mit den Finals als nationales Sportfest, bei dem an einem Wochenende die deutschen Meisterschaften zum Beispiel in Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und zahlreichen weiteren Disziplinen parallel vergeben werden, dass Thüringen ein Land ist, was es sich lohnt zu besuchen. Und wer das gesehen hat in Dresden vor der Frauenkirche, diese Veranstaltung, das wird ein großes Fest, was zeigt, wie herzlich die Thüringer sind und dass es sich lohnt, zu uns zu kommen. Solche Großereignisse sind dabei mehr als Sport. Sie sind Chance, Wirtschaftskraft zu entfalten, den Tourismus zu stärken und das Land als dynamischen Standort sichtbar zu machen. Der eigentliche Schatz liegt aber woanders. Und das will ich auch noch sagen, in 100.000 Menschen, die in Thüringen ehrenamtlich aktiv sind. In Trainern, die samstags früh auf dem Sportplatz stehen, in der Frau, die im Kinderchor den Laden zusammenhält, beim Feuerwehrmann, der um Mitternacht ausrückt, bei der Jugendleiterin, die Kinder aus schwierigen Verhältnissen durch ein Vereinsprojekt begleitet. Und ich bin wieder bei meinem Bild zurück, bei Sisyphus. Sie alle rollen täglich ihren Stein. Ohne Publikum, ohne Applaus, ohne Versprechen, dass zum Schluss der Stein oben bleiben wird. Und das ist das Ehrenamt, und das in diesem Ehrenamt ist auch das Fundament, auf dem die demokratische Gesellschaft wächst. Und mit dem Thüringer Ehrenamtsgesetz haben wir eine Initiative auf den Weg gebracht und durchgebracht, die sich im letzten Jahr bewährt hat. Über 4.000 unterstützte Vereine, das ist kein Verwaltungserfolg, das ist ein gesellschaftliches Signal, was von dieser Landesregierung und von dieser Koalition ausgeht. Hier gilt der Dank allen, die das organisiert haben. Ich weiß, das war ein Kraftakt, David Möller an erster Front und alle Mitarbeiter in der Staatskanzlei und natürlich auch der Thüringer Ehrenamtsstiftung, die ihren Teil beigetragen hat. Und das beweist, dass wir in der ersten Runde hier schon viel geleistet haben und ich bin mir sicher, in diesem Jahr wird es damit noch besser werden. Meine Damen und Herren, beim Bereich Integration. Ich will darauf auch noch eingehen. Beate Meißner ist gerade nicht im Raum. Unsere Ministerin für Migration und Verbraucherschutz bringt eine neue Förderrichtlinie auf den Weg, die im Kern ein Vertrauensbeweis gegenüber den Kommunen ist, wenn es darum geht, Integrationsförderung zu machen. Sie sollen zukünftig selbst priorisieren, wo die größten Bedarfe vor Ort liegen. Und statt Vorgaben aus Erfurt zu machen, die auf dem Papier schlüssig wirken, sollen nun die Lebenswirklichkeiten vor Ort zählen. Sprache und Arbeit als Schlüssel, Nähe als Methode, Integration, die gelingt und das nicht durch Programmnummern, sondern durch Menschen, die sie kennen, die nebeneinander im Verein stehen und die gemeinsam anpacken. Und hier richtet sich die Landesregierung neu aus. Und das finde ich gut, denn zum Schluss müssen wir uns immer daran orientieren, was wird vor Ort gebraucht. Meine Damen und Herren, das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben. Und es zeigt, dass die populistischen Erlösungsversprechen bequem sind. Aber es verspricht eben auch, dass zum Schluss irgendwann das Ringen um den Kompromiss und auch zum Schluss die Unzufriedenheit, die die AfD versucht zu provozieren, nicht die endgültige Antwort sein können. Der Stein, der muss oben bleiben, und dafür verlangt es vor allen Dingen eins, dass wir aufhören, selbst zu denken und denen vertrauen, die behaupten, dass wir aufhören, jetzt bin ich hier rausgekommen. Ja. Die Geschichte, die lehrt uns, wohin das führen kann, wenn solche Leute wie Sie, die gerade nur Zwischenrufe machen, weil sie eben auch nicht das Verständnis dafür haben, dass jemand auch mal von seinem Redetext abrutschen kann. Die Geschichte zeigt uns, wohin das führen kann. Und die Geschichte dieses Landes hat uns mehrfach gelehrt, was passiert, wenn solche Populisten wie Sie in Verantwortung kommen. Der Weg der Freiheit, der verlangt mehr, und er verlangt vor allen Dingen, den Stein zu rollen, obwohl man weiß, dass er wieder runterrollen kann, Kompromisse zu schließen, die niemand vollständigen befriedigen, das sehen wir sicherlich auch wieder in diesem Plenum, sich messen zu lassen an Ergebnissen, die hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleiben, und auch mal zu verlieren und dennoch morgens wieder hier zu sein und es erneut zu versuchen. Aber diesen Weg, der hat etwas, das der andere Weg, den Sie beschreiben wollen, nicht hat. Würde und Selbstbestimmung. Die Würde eines Menschen, der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt, statt es einem angeblichen Erlöser zu überantworten. Und das hat Camus verstanden. Er schrieb: Der Mensch ist der alleinige Herr einer Welt, in der nur der Tod unabwendbar ist. Alles andere ist Freiheit. Das ist doch eine Kampfansage an alle, die behaupten, der Stein bleibe oben, wenn nur die Richtigen regieren. An alle, die das Volk zu ihrer Verfügungsmasse machen wollen und die Freiheit zur Nebensache. Camus sagt, wir müssten uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ich sage, wir müssen uns den Demokraten als einen freien Menschen vorstellen. Frei, weil er keine Erlösung von anderen braucht. Frei, weil er die Wirklichkeit annimmt, statt sich von dem Versprechen einer einfachen Lösung versklaven zu lassen. Frei, weil er den Stein nicht immer wieder rollt, um oben anzukommen, sondern weil das Rollen selbst die Freiheit ist. Dieser freie Mensch sitzt im Übrigen bei Weitem nicht nur in irgendwelchen Parlamenten. Es ist der Polizist, der morgens seinen Dienst antritt, die Lehrerin, die ihre Klasse nicht aufgibt, der Handwerksmeister, der ausbildet, obwohl die Bürokratien erdrückt, die Pflegerin, die bleibt, obwohl die Schicht zu lang ist, die Bürgermeisterin, die sich auf den Marktplatz stellt und erklärt, warum ein Kompromiss manchmal das Beste ist, was man erreichen kann. Sie alle rollen den Stein, jeden Tag, ohne Publikum, ohne Applaus, im Wissen, dass er nicht immer oben bleiben wird. Der Thüringen-Plan 2026 ist für diese Menschen geschrieben. Nicht als Erlösung, wie sie andere versprechen, sondern als ehrliche Antwort auf eine komplizierte Welt, in der es heute mehr denn je gilt, gemeinsam für Dinge ins Rollen zu bringen. Der Stein liegt unten, fangen wir an, mal wieder ins Rollen zu kommen, und das mit diesem Thüringen-Plan, mit dem wir den Stein weiter nach oben rollen. Vielen Dank.